Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterheiden. Mein Name ist Justus Geilhufe und ich freue mich riesig, dass wir wieder die Möglichkeit haben, über den digitalen, über alle Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, Nina Heeremann in Kalifornien zu hören. Herzlich willkommen.
Hallo Herr Geilhufe, guten Morgen.
Wie hat sich das Semester angegangen?
Oh, wunderbar. Wir haben erst 3 Wochen, glaube ich, jetzt. Und wir haben 11, wir haben einen neuen Orden dazu bekommen, die heißen die Marians. Ein ursprünglich in Polen gegründeter Orden, der aber in Amerika jetzt sehr bekannt ist, weil die sehr viel machen mit Social Media und einige Mitglieder fulminante, spektakuläre Bekehrungen hinter sich haben, die relativ bekannt sind in Amerika. Father Galloway ist einer, der tief in Drogen und Kriminalität war und ich weiß nicht was. Und in einer Nacht, sind wir schon bei der Mutter Gottes, die Botschaften von Medjugorje gelesen hat und sich in dieser einen Nacht eine solche Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt hat, dass sein ganzes Leben völlig neu geworden ist und der natürlich ein unvorstellbar effektiver Apostel des Herrn ist. Und dadurch ist dieser Orden relativ berühmt geworden und die haben einen neuen Platz gesucht, wo sie ihre Studenten ausbilden können und ich weiß nicht warum, aber sie haben sich für uns entschieden und das hat neue Freude, Energie, eine neue Zusammensetzung der Studenten. Silvester hat sich sehr gut angelassen.
Das heißt, dieser Orden hat eine Niederlassung bei Ihnen oder die schicken einfach nur die Studenten die wohnen on Campus sozusagen?
Genau, also jetzt mal wieder typisch Amerika. Es ist bei uns ist ja alles immer so geografisch organisiert und deren Hauptsitz ist in Stockbridge in Massachusetts, also bei Boston, volle Ostküste. Ja. Weil, ganz spannende Geschichte, ich glaube, wir hatten mal über Schwester Faustina geredet. Einer von diesen polnischen Marians, ich weiß nicht, wie wir die auf Deutsch nennen, der ist während des Zweiten Weltkriegs aus Polen geflohen, ich glaube, weil die Nazis hinter ihm her waren. Und er ist nach Osten geflohen, immer weiter nach Osten und hat unterwegs versprochen, dass wenn er es schafft, Amerika zu erreichen und in die Freiheit zu kommen, der Beichtvater von Schwester Faustina war sein geistlicher Begleiter gewesen und der hatte ihm sämtliche Notizen von diesem Tagebuch, das die Schwester Faustina geschrieben hat. Und dann, also unterwegs ist er mehrmals fast gestorben und dann hat er gesagt, lieber Gott, wenn ich es schaffe, nach Amerika zu kommen, dann verspreche ich dir, dann werde ich den Rest meines Lebens nur noch deine Barmherzigkeit verkünden. Und er hat es geschafft, ist nach Amerika gekommen, hat ein großes Heiligtum zur Barmherzigkeit Gottes da oben in Massachusetts gegründet, das ist eben in Stockbridge. Und dadurch ist die Botschaft von der Schwester Faustina in Amerika ganz weit verbreitet worden. So, und da ist jetzt dieser Orden, dadurch haben die auch so viele Berufungen, also volle Ostküste, aber aus unerfindlichen Gründen haben sie sich entschieden, die Studenten jetzt zu uns zu bringen. Wir sind, man könnte fast nicht weiter weg von ihnen sein. Tja, aber das ist typisch amerikanisch, man nimmt Entfernungen nicht so ernst wie wir Deutschen. Man setzt sich ja auch mal eben ins Auto am Sonntag und fährt 4 Stunden die Großmutter besuchen am selben Tag zurück. Ja. Ja, ist wirklich spannend.
Nennt man, was weiß ich, eine Abtei oder eine bestimmte Art von Kirche oder so, Sanktuarium, aber das scheint ja jetzt, was ist denn der englische Begriff für Heiligtum?
Ja, also genau.
Oder, also was ist damit gemeint? Weil es, also ja, es gibt, ja, genau. Oder vielleicht bin ich da zu protestantisch und weiß gar nicht, dass es das im Deutschen gibt, aber was soll dieser Begriff, was bezeichnet der?
Nee, das war jetzt typisch von mir, dass ich einen englischen Ausdruck für was Deutsch, dass ich ein englisches Wort benutzt hat, Deutsch sprechen. Sie haben vollkommen recht nachzufragen, weil für unser deutsches Sprachverständnis unter Sanktuarium wahrscheinlich jetzt mal den Altarraum bezeichnen oder den Tabernakel, also wirklich das
Allerheiligste
in der Kirche.
Ja, ja.
Und komischerweise im Englischen und wahrscheinlich auch im Polnischen, das wissen Sie jetzt besser, benutzt man Sanctuary auch für, also auch natürlich für den Altarraum, aber auch für einen Pilgerort. Also ich glaube, wie würden wir jetzt auf Deutsch sowas wie Altötting nennen oder Kevela?
Ja. Ja.
Wir würden auf Deutsch sagen ein Heiligtum.
Jetzt, also ich, zumindest umgangssprachlich kenne ich es nicht, aber jetzt ist es, also für mich ist es jetzt klar.
Genau.
Ja, das ist vielleicht auch was wir an die Hörer, apropos, Ich habe eine fantastische Nachricht bekommen von einem evangelischen Pfarrer, der sich entschuldigt, dass er sozusagen auf die Folge von vor, also auf die vorletzte Folge redet. Das lässt sich natürlich in dem Turnus, den wir haben, und es ist aber trotzdem eine so interessante Nachricht und ein toller Anschluss an das, was wir in der letzten Folge zur Gottesmutter besprochen haben und das, was wir uns heute für heute vorgenommen haben, dass ich mit großer Freude sie vorlese. Und er bezieht sich auf die Frage nach Ablass und Rechtfertigung und fragt danach etwas, wo er sagt, Rom und Wittenberg zu Recht, beziehungsweise aus nachvollziehbaren Gründen, also so sehr Kardinal Müller Recht hat und so weiter, da sagt er, naja, aber das ist doch nun ein Punkt, wo man doch sagen muss, da glauben wir Lutherische anders. Und er bezieht sich auf die Theorie des Ablasses, gemeinsam mit Kardinal Müller und wir hatten ja gesagt, natürlich ist die Praxis, die Inszenierung des Ablasses, wie wir sie aus diesem Spätmittelalter, aus der Lutherzeit kennen, natürlich ist das, was wir gemeinsam verwerfen. Also sozusagen, natürlich ist auch das etwas, was wir gemeinsam, und er sagt, auch die Theorie ist aber etwas, wo noch ein Unterschied besteht. Und das bezieht sich auch auf etwas, was Sie ganz, ganz richtig am Ende der Folge auch nochmal angesprochen haben, als wir über Bruce McCormick geredet haben und Sie gefragt haben, ja, glaubt er denn dann letzten Endes an die Erlösung aller? So an das Heil für alle Menschen? Und da habe ich ja gesagt, na, das aber es gibt so einen lutherischen Zug in ihm und dieser lutherische Zug, den hat Martin Wente aus Ludwigsburg, der Katholik hat doch dann, wenn wir dieser Ablasslehre folgen, das ist ein ganz lutherischer Begriff, abgegrenzt von der Heilssicherheit, also der Securitas. Mhm. Also die Frage, die der Lutheraner hat, wenn also dieser Ablass noch notwendig ist, dann stellt sich doch für den Katholiken bis zuletzt die Frage, werde ich wirklich gerettet? Und das, was wir als Lutheraner so schätzen, die Gewissheit, dass das Heil auf uns wartet, hat doch der Katholik dann nicht. Und wenn das so sein soll, dann sind wir, schreibt er, bis heute in Anführungsstrichen voneinander getrennte oder beziehungsweise unterschiedliche Konfessionen. Verstehen Sie den Punkt? Ja? Nein, aber hallo. Mhm.
Wir beide Konfessionen sehnen sich danach, dass die Menschen Christus erkennen, wie Jesus sagt. Eigentlich hängt, also im Johannesevangelium kommt das ja so stark raus, dass Jesus um die Einheit der Christen betet, damit die Welt ihn erkennt. Und viele Menschen kennen die Unterschiede in unseren Konfessionen nicht mehr und sagen dann immer, warum machen die so ein Terz und warum sind wir nicht alle eins und wir glauben doch alle in den gleichen Jesus, aber es gibt eben doch Unterschiede.
Und der schöne Satz immer, unten an der Basis klappt's doch schon.
Ja, genau.
Immer dieser tolle Satz, die Menschen in den Gemeinden fragen doch gar nicht danach. Und genau. Das wird dann so als ganz schönes Totschlagargument genommen, dass das doch am Ende so gekünstelte, so Glasperlenspiele sind, die Frau Herrmann und Herr Geilhufe noch betreiben, aber am Ende immer dieser tolle Satz, an der Basis spielt es doch schon lange keine Rolle mehr.
Genau, und die arme Basis weiß nämlich meistens gar nicht, was wir glauben. Und natürlich reden wir jetzt über eine große Feinheit im Unterschied, also es gibt sehr viel gravierendere Unterschiede, also wenn wir zum Priestertum und den Sakramenten kommen und so. Aber um genau auf diese Frage einzugehen, das stimmt vollkommen, was Pastor
Martin Wente
heißt er?
Wente.
Ja. Da schreibt, Heilsgewissheit im strengen protestantischen Sinn, wie sie Luther verstanden hat, gibt es für den Katholiken nicht. Also wir Katholiken reden von einer festen Hoffnung und moralischen Gewissheit, im Stand der Gnade zu sein, nach einer gültigen Beichte. Aber es gibt eben nicht diese absolut unfehlbare Gewissheit, dass man am Ende seines Lebens wirklich im Stand der Gnade steht. Also wir würden das quasi als Hybris bezeichnen, zu sagen, bis ich sterbe, werde ich keine Todsünde mehr. Wir alle irgendwie in dem Wissen leben, ohne die Gnade Gottes kann ich morgen zum Massenmörder werden. Ja. Ich habe gerade über Solzhenitsyn geredet und im Lesen vom Archipel Gulag ist mir jetzt als junges Mädchen so bewusst geworden, jeder von uns könnte dieser Täter sein. Ja, ich kann nicht vermessen darauf bauen, dass ich bis zum Ende im Stand der Gnade bleibe, weil wenn ich mich nicht an Jesus festhalte, kann ich morgen die schlimmsten Sachen machen, die ich in anderen Leuten. Deswegen sprechen wir eben von der festen Hoffnung, der moralischen Gewissheit nach einer Sünde. Ich darf wirklich total vertrauen, mir ist alles vergeben, ich bin im Stand der Gnade, aber ich rechne eben nicht vermessentlich damit, dass ich darin bleibe, bis ich sterbe. Es gibt eine berühmte Geschichte von der Jeanne d'Arc. Die Jeanne d'Arc, ich weiß nicht, ob alle Hörer genau wissen, wer das war, aber es war eine wirklich vom Heiligen Geist erfüllte, begnadete junges Mädchen in Frankreich. Jetzt weiß ich gar nicht, ist das 14. Jahrhundert?
Genauer kann ich, also ohne googeln kriege ich es jetzt hin, aber ich würde 13. oder 14. Jahrhundert sagen, die Zeit der großen Auseinandersetzungen mit dem englischen Königreich.
Genau, also 15. Jahrhundert. Die Engländer besetzen Nordfrankreich und sie wird vom Heiligen Geist erfüllt und hört diese Stimmen von Heiligen, die sie auffordern, zum König zu gehen, zum französischen König, der eine ziemliche Schlappe ist, und sagt ihm, du bist der gesalbte König, du musst aufstehen für dein Volk, du musst kämpfen. Schließlich verkleidet sie sich als Soldat, also der König setzt sie ein und sie verkleidet sich als Soldat und wird Heerführerin. Und das Erste, was sie macht, ist, sie bringt alle Soldaten zur Beichte. Alle müssen umkehren, alle müssen aufhören zu huren und zu saufen und ich weiß nicht was, und müssen ein heiligmäßiges Leben führen, weil sie sagt, nur wenn wir im Stand der Gnade sind und zu Christus können wir auch hoffen, dass wir diesen Krieg gewinnen. Führt eben die Heere Frankreichs in der Schlacht und die Franzosen gewinnen tatsächlich und schmeißen die Engländer raus. Weil sie aber so eine starke Prophetin ist, die wirklich zur Umkehr ruft, gibt es genügend Stimmen in der Kirche, Bischöfe auch, die sie nicht mögen, und klagen sie an, sie wäre, ich weiß nicht, eine Hexe oder so ähnlich. Ja? Also sie wird angeklagt, sie wäre eine Heretikerin und wird vor das bischöfliche Gericht. Vor allen Dingen, weil sie sich immer auf diese Stimmen, die Stimmen sind irgendwelche bekannten Heiligen, aber das ist den Bischöfen suspekt. Und dann überprüft man sie, ob sie den rechten Glauben hat. Und eine der entscheidenden Fragen ist, bist du im Stand der Gnade? Und wenn sie geantwortet hätte, ja, wäre das ein Beweis gewesen, dass sie nicht den rechten Glauben hat, weil die richtige Antwort ist, und die hat sie gegeben, ohne dass sie irgendwie Theologie stimmt. Wenn ich im Stand der Gnade bin, dann bete ich, dass Gott mich im Stand der Gnade bewahrt. Und falls ich nicht im Stand der Gnade bin, dann bitte ich, dass Gott mich sofort mir alle meine Sünden vergeben möge und mich in den Stand der Gnade zu. Und somit hatte sie diese Prüfung bestanden, aber leider hat man sie dann trotzdem auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wie jeden echten Propheten.
Ja. Und ich habe jetzt eine Frage zu den Bischöfen, aber das können wir nicht machen, sonst driften wir ab. Wir bleiben jetzt bei dieser Frage nach dem Stand der Gnade.
Die waren halt hartherzig und wollten sich nicht bekehren.
Ja. Das, was Jeanne d'Arc sagt, das bringt uns tatsächlich nochmal zu dieser Grundfrage zu. Und da will ich nur nochmal, also die Begrifflichkeit, ja, die Überzeugung schärfen. Also es gibt in der reformatorischen Theologie einen eindeutigen Unterschied zwischen Heilsgewissheit im Sinne von einer Certitudo und einer Heilssicherheit im Sinne von einer Securitas. Hm. Also, das ist wichtig und es ist auch auf dem Hintergrund nochmal unserer Heilslehre und auch unserer Anthropologie wichtig, denn was ja in der vorletzten Folge schon rauskam, als auch ein fundamentaler Unterschied: unsere Überzeugung, der Mensch ist immer Sünder und Gerechtfertigter zugleich. Also er bleibt immer Sünder und ist durch das göttliche Wort und die Gnade Gottes, also dass die lutherische Überzeugung eine simul justus et peccator, also das zu gerechtfertigt und Sünderseins des Menschen. Das spielt hier eine wichtige Rolle, weil, und da kommen wir so langsam auf das Thema von heute, eine kleine Unterbrechung, diese Heilsgewissheit, diese Certitudo, von der die reformatorische Theologie spricht, ist eine ausschließlich vom Heiligen Geist nicht zu verwechseln mit einer Verblendung und einer falschen Gewissheit, dass ab jetzt nichts mehr passieren kann, sondern ein vom Heiligen Geist gewirktes Vertrauen darauf, dass Gott es gut mit einem meint. Und das Wichtige ist letzten Endes, wenn man auf die letzten Dinge schaut, dass sie die Anfechtung, die der Gedanke an das jüngste Gericht ja bei jedem von uns hervorruft, nicht aufhebt, aber ihr entgegenwirkt und sie aus der Verzweiflung des Sünders errettet. Mhm. Also gar keine Gegenrede, sondern nur noch mal eine Schärfung von dem, was da gemeint ist. Und eben, ich denke, ein substanzieller Unterschied ist tatsächlich diese grundlegende Überzeugung von uns in einem permanenten und nicht veränderbaren Status des Sünderseins zu verbleiben, oder? Oder?
Ich glaube, das ist vielleicht eine Frage, die man nochmal getrennt hat, weil ich glaube, ich meine, wir müssen anerkennen, dieser Konflikt ist nicht gelöst und trotzdem habe ich so ein bisschen die Frage, ob wir nicht mittlerweile ein Problem von Sprachspiel haben, weil genau das, was Sie gerade beschrieben haben, ist genau die Herausforderung auch des Katholiken. Also einerseits sagt Paulus, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern in Philipper 2,12 und gleichzeitig ist der Katholik dazu aufgefordert, vertrauensvoll zu hoffen und an die Barmherzigkeit Gottes zu glauben, dass eben die Liebe Gottes so groß ist, dass er mich rettet. Und indem ich diese Hoffnung im Gebet zum Ausdruck bringe, bin ich ja schon im Stand dieser Demut, die jeder Mensch braucht, um gerettet zu werden, zu sagen, Herr, von alleine schaffe ich es nicht. Aber ich vertraue auf deine Barmherzigkeit und auf Gottes Barmherzigkeit in Kombination mit dem, was Paulus nennt, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, ist, ich bemühe mich, ich tue alles, was auf meiner Seite ist, aber ich vertraue nicht auf mein eigenes Tun, sondern ich vertraue allein und hoffe auf Gottes unendliche Barmherzigkeit. Ich glaube, dass in der Praxis wir da relativ nah sind. Und was Sie gerade mit der Verzweiflung sagen, spielt eine große Rolle bei Ignatius, der nämlich sagt, dass in dem Moment, wo der Mensch sich entscheidet, sich Gott zuzuwenden und nach Gottes Geboten zu leben und ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, der böse Geist seine Taktik. Also, solange ich auf dem Weg der Sünde bin, gibt mir der böse Geist einen falschen Frieden und sagt, es ist doch alles wunderbar und du hast ein tolles Leben, während der Heilige Geist klagt an und sagt, das ist nicht richtig, was du tust, kehr um, ändere dein Leben. In dem Moment, wo man sein Leben ändert, ist es genau andersrum. Dann will der Heilige Geist Freude, Zuversicht, Freude darüber, in Christus zu sein, Freude gerettet zu sein, Freude zu wissen, ich habe ein ewiges Leben vor mir, was mir keiner nehmen kann. Und dann kommt der böse Geist und sagt, ah, du schaffst es ja, guck dich doch an, du bist doch so miserabel, du bist in der Vergangenheit.
Ja.
Und dann sagt der Heilige Geist, muss man genau diesem Geist der Entmutigung und der Verzweiflung wieder sagen und sagen, mit Jesus, weg von mir, Satan, hinter mich.
Daraus resultiert in der ignatianischen Spiritualität die Vorstellung und die Praxis der Unterscheidung der Geister. Mhm. Also das ist vielleicht etwas, was manche Hörerinnen und Hörer noch nicht kennen, die Unterscheidung der Geister ist eine Übung, ich glaube auch in der Vorstellung des Ignatius eine Übung, in der man besser werden kann, in der man lernen kann und die zum Ziel hat, eben diesen Heiligen Geist von den, sagt Ignatius, böse Geister oder andere Geister, oder ja?
Ja, also ich meine, er sagt immer, der böse Geist, damit meint er letztlich den Satan, der versucht uns alle, der, wie der heilige Petrus sagt, nicht, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, der um euch herumschleicht und sucht, wen er zu verschlingen kann. Also wir alle stehen ja unser ganzes Leben lang in einem geistlichen Kampf, in dem die Engel Gottes und der Herr selber und der Heilige Geist uns zu sich ziehen wollen, aber die andere Seite schläft auch nicht und versucht, uns zurückzukriegen. Und Ignatius lehrt eben genial, wie unterscheide ich, welcher Geist gerade auf mich einwirkt.
Ja, damit zu lernen, nicht zu sündigen, zu lernen, auf Gott zu hören und zu lernen, ein Leben aus der Gnade zu führen, wie Ignatius sagt, in allen Dingen sucht und findet, also oder beziehungsweise Gott in allen Dingen versucht zu suchen und zu finden.
Mhm.
Nicht?
Das ist eine moderne Einführung in diese Unterscheidung der Geister des heiligen Ignatius und heißt The Discernment of Spirits, an Ignatian Guide for Everyday Living. Auf unserem Podcast die Möglichkeit haben, unten irgendwelche Buchempfehlungen reinzulinken.
In die Shownotes, doch, das kriegen wir hin. Das kriegen
wir hin. Ich habe Ihnen gerade den Link geschickt.
Ja.
Wir können ja auch gucken, ob es das Buch auf Deutsch übersetzt. Weil es ist ja nicht nur so, dass wir das uns einmal bekehren wollen und dann nach den Geboten Gottes leben, sondern Gott hat ja auch für jedes Leben einen Heiligen Geist innerlich. Gott führt uns durch die Umstände des Alltags und die Weise, wie er zu unserer Seele spricht, so dass wir den Plan finden, den Gott für mein persönliches Leben hat, meine persönliche Berufung. Also dafür hat er das ursprünglich erfunden, diese Unterscheidung der Geister, dass ich verstehe, wohin lockt mich der Heilige Geist und wo versucht der böse Geist, mich davon abzuhalten, Gottes Plan für mein Leben zu machen. Da sind diese Regeln der Unterscheidung der Geister einfach unschätzbar.
Ja, wäre das, glaube ich, etwas, also ich kann auch wirklich nur von Herzen empfehlen, den Weg des Pilgers von Ignatius selber. Das Buch heißt Der Weg des Pilgers. Ich habe das gerade einem Freund, der dem Glauben jetzt sich wirklich substanziell angenähert hat, entdeckt und er war total begeistert, hatte aber auch die Zeit und die Muße dafür. Und ein Buch, was für mein Leben tatsächlich auch eine Rolle gespielt hat, ein Buch, was ich sehr geschätzt habe in den Zeiten von noch mal einer intensiveren Suche nach dem eigenen Weg und nach dem Ruf Gottes, ist von dem ehemaligen Novizenmeister, ich weiß nicht, ob das der Begriff der Jesuiten ist, oder, also sozusagen dem Leiter des Noviziats, ich glaube damals in Nürnberg, ich glaube heute ist es immer noch in Nürnberg, Pater Josef Maureder.
Ach lustig, der war auch für meinen Weg total, zweimal bei dem 10-tägigen Exerzitien gemacht.
Und er hat ein fantastisches, ganz kleines Buch im Tirolia Verlag, Wir kommen, wohin wir schauen, Berufung, ja. Leben heute.
Ja.
Das ist ein Buch, was ich mehrmals gelesen habe und was auch für die Bücher, die ich schreibe, weil es da ganz viel um das Suchen Gottes in der atheistischen Welt. Also Josef Maureder, Wir kommen, wohin wir schauen, Berufung, Leben heute. Ich würde behaupten, das gibt es noch. Wenn nicht, gibt es das antiquarisch. Ein fantastisches kleines Büchlein, vielleicht 100 Seiten und ein Erfahrungsbericht, ein Erzählen aus dem Noviziat, ein Erzählen von der Begleitung von jungen Priestern, von Seminaristen, ein Erzählen von dem Begleiten von jungen Menschen, die sich auf die Suche machen und einfach fantastische, fantastische Fragen stellen mit einer wunderbaren Offenheit für Gottes Wort und aber auch eben für das Wort dieser jungen Menschen. Das führt er auf so eine gekonnte Art und Weise zusammen. Kann ich also von Herzen empfehlen, wenn man mal nicht also einfach theologische Literatur, sondern eben so Lebensbegleitung hat. Das ist fantastisch.
Also das Buch gibt's noch und ich kann Ihnen nur aus ganzem Herzen zustimmen. Ich habe sogar dreimal bei Josef Maureder Exerzitien gemacht. Und der ist, glaube ich, einer der ganz großen Exerzitienmeister im deutschsprachigen Raum unserer Zeit. Wenn nicht der größte.
Okay, okay. ja, genau. Große Empfehlung. Wir kommen, danke dafür. Wir kommen noch einmal kurz zurück zu dieser Frage nach Heil und Heilsgewissheit. Mir hat das nicht so richtig Ruhe gelassen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin so durch mein Studieren und dann Promovieren und mein Schreiben so stark an vielen Stellen vielleicht von Barth geprägt, dass es eventuell sein könnte, ich habe die lutherische Position gar nicht en Detail vor Augen, so dass ich sie jetzt in unserem Gespräch gar nicht genau wiedergeben konnte. Und ich habe mir aus diesem Grund bei dem, in Anführungsstrichen, dem Lutheraner schlechthin, also in Anführungsstrichen, jetzt hören die Anführungsstriche wieder auf, einem dieser, das gab es in der Mitte des letzten Jahrhunderts, Lutheraner, die auch in einer politisch zwielichtigen Art und Weise versucht haben, das Luthertum nochmal ganz neu zu entdecken und neu zu betonen. Die Rede ist von Werner Ehlert. Alle Evangelischen werden jetzt zusammenzucken. Werner Ehlert ist das einfach so zuallererst und vorweg. In dem Moment, wo der Nationalsozialismus kam, da auf diesen Zug aufgesprungen und hat sich an vielen Stellen schuldig. Ich habe ihn das erste Mal tatsächlich kennengelernt als Barth, sozusagen Leser. Werner Ehlert hat unter anderem mit Paul Althaus zusammen und anderen den sogenannten Ansbacher Ratschlag. Und der Ansbacher Ratschlag war eine Art Gegenerklärung zur Barmer theologischen Erklärung. Also wir erinnern uns, der Nationalsozialismus übernimmt die Macht und es gibt eine verschwindend kleine Gruppe von evangelischen Theologen, die sagen, das geht nicht. Wir müssen eine eindeutige Stellung beziehen. Und unter anderem unter der Federführung Karl Barths Barmen zu einer Bekenntnissynode getroffen. Und dort wird die theologische Erklärung von Barmen verabschiedet, in der der zentrale Satz ist, das einzige Wort, auf das wir im Leben und im Sterben vertrauen müssen, ist Jesus Christus. Heißt, wenn der Führer sagt, Gott hat ihn geschickt, wenn die Nazis sagen, das Schicksal will das jetzt so, dann hat der Christ zu sagen, nein. Das einzige Wort, was gilt, ist das, was Gott selber gesprochen hat. Und wenn wir merken, dass Dinge passieren, die dem entgegenstehen, dann haben wir nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, uns dem zu widersetzen. Werner Ehlert hat genau den entgegengesetzten Weg. Aber der Ansbacher Ratschlag hält eben mit der klassischen lutherischen Theologie hoch, dass Jesus Christus, der am Kreuz nicht das einzige und alleinige Sprechen Gottes zu uns ist, sondern dass Gott auch durch Schöpfungsordnungen, durch die Dialektik von Gesetz und Evangelium, das mag in einer normalen theologischen Auseinandersetzung, in diesem Kontext war das aber eine eindeutige Positionierung für diesen damaligen Staat.
Wow, also er hat etwas gesagt, was theologisch eigentlich richtig ist, aber es hat es missbraucht, um diesen Staat zu richten.
Also in diese Richtung geht es. Und also er ist in jedem Fall, also selbst wenn man das noch in Klammern sagt, Werner Ehlert hat ein theologisches Gutachten ganz früh geschrieben über die theologische Relevanz des Arierparagraphen und ist zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoll ist, jüdische Menschen mit jüdischer Abstammung aus dem kirchlichen Leben zu so, es steht außer Frage, wo Werner Ehlert in dieser Zeit stand. Es gab innerhalb der Kirche viel schlimmere, aber ich wollte nur vorwegschicken, nicht, dass irgendjemand auf den Gedanken kommt, ich würde jetzt Werner Ehlert ohne Kontext und ohne irgendeinen, also oder geschweige denn mit Hintergedanken ziehen. Ich habe ihn aber mal rausgeholt, ich hatte irgendwann mal die Dogmatik mir weil das wirklich, da mögen mir jetzt die anderen Lutheraner verzeihen, aber wenn man es mal wirklich auf wenigen Seiten und mal ganz klar hat, dann hat man es halt da. Oder man guckt halt irgendwie, ja. Deswegen habe ich nochmal rausgeholt, weil ich eben dachte, habe ich jetzt, ja, könnte man sagen, habe ich jetzt vielleicht zu sehr Karl Barth genommen in dieser Hinsicht auf den Ausgang des Gerichts? Also, was passiert am Ende mit diesen, die gerettet werden, mit denen, die verworfen werden? Und da fand ich das hochinteressant bei Werner Ehlert zu lesen. Also es gibt einfach vier Punkte, die er macht und die wollte ich einfach nur noch mal erzählen, weil ich dann froh war, dass ich es doch halbwegs richtig habe. Und was vielleicht so eine Grundvoraussetzung für reformatorisches Denken ist, die Erwartung des jüngsten Gerichts, sagt Werner Ehlert, eine Erwartung des Glaubens. Also nicht eine Erwartung von jemandem, der nicht glaubt, sondern nur wer glaubt, das jüngste Gericht. Mhm. Und der Grund für diesen Glauben ist Gott, der uns in Christus. Also das ist erstmal die Basis, auf der alle anderen Überlegungen passieren, dass er sagt, ein gläubiger Mensch denkt überhaupt über das jüngste Gericht nach und der uns interessiert, ist der, der Gott in Christus begegnet ist und über Gott als Gott in Christo nach. Das ist also für Werner Ehlert eine zentrale Prämisse, bevor man überhaupt über das letzte Gericht und er redet dann über zwei Dinge, die bei dieser endgültigen Scheidung, um die es ja in der vorletzten Folge geht. Also die Frage.
Oder in Matthäus 25.
Matthäus 25, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Der Richter kommt und er wird dann richten. Und es gibt augenscheinlich da, wo Jesus selber davon redet, zwei Gruppen. Und das kann man bei allem hoffen, auf dass es gut gehen wird, einfach nicht von der Hand weisen. Und Werner Ehlert nimmt dann zwei Dinge in den Blick, nämlich einerseits den Glauben des Menschen und die Werke des Menschen. Diese beiden Dinge trennt er zunächst voneinander und versucht sie einzeln in den Blick zu nehmen. Zitiert da nochmal seinen Kollegen Paul Althaus und sagt, der christliche Glaube kann die Furcht des Gerichtes am Ende nie hinter sich lassen. Und vielleicht darf er sie am Ende auch. Gerade der Glaube, das ist jetzt wieder Ehlert, der auch den Tod von Gott her verstehen lässt, steht daher beständig vor der Geheimfrage, ob der leibliche Tod, weil er ja auch schon Verurteilung ist, nicht doch zuletzt nur der Anfang der endgültigen Verurteilung ist. Und dann erzählt er von zwei Dingen. Das, was der Glaube versucht zu vertrauen, dass das Gericht wirkliches Endgericht ist und dass doch das Heil, was der Glaube in Christus sieht, am Ende das Entscheidende sein wird. Das Ende, was er aber trotzdem vor Augen haben muss, sagt Ehlert auch ganz eindeutig, ist nicht nur sozusagen eine Scheidung in dem Bewusstsein oder dem psychologischen Zustand des Menschen, sondern Ehlert sagt eindeutig, nein, es geht um eine Scheidung unter und zwischen Personen. Insofern gibt er ihnen zunächst ganz, ganz doll recht und nimmt dann die Frage nach der Rechtfertigung noch einmal auf. Und da sagt er, dass der Mensch wahrhaft als Sünder, nämlich in dem Sinn, dass er in dem Moment, wo er vor dem Richter kommt, zu verstummen. Er hat in dem Moment, wo er vor dem Richterstuhl steht, nicht noch einmal die Möglichkeit, etwas zu sagen oder zu erklären, sondern in dem Moment, wo die Scheidung passiert, der Mensch stumm und ohne eine persönliche Verteidigung vor dem Richter. Und dann kommt eben etwas, und darauf wollte ich jetzt nochmal hinaus, was ich hochinteressant fand für die Frage nach dem, was ist Hölle, was ist getrennt sein von Gott. Und er, Werner Ehlert, spricht dann von der Strafe, die passiert, als ein letztes und völliges Aufdecken der Sünde. Das heißt, in dem Moment, wo der Mensch vor seinem Richter steht, das, was er an bösen Werken getan hat, letztgültig und umfänglich und Werner Ehlert schreibt dann, welch andere Strafe könnte vorgestellt werden, die dieser gleich käme. Und das ist also sozusagen der erste Schritt hin zu einem lutherischen Verständnis davon, was tatsächliches Getrenntsein von Gott meint. Anna Ehlert bezeichnet eben das, dieses Aufdecken und völlige Anschauen dessen, was an bösen Werken passiert ist, als das Getrenntwerden von Gott. Und auch, bezieht sich dann nochmal auf das Matthäusevangelium, das von einer letztgültigen und letzten Scheidung. Und dann kommt er zu einem Schluss, den ich hochinteressant finde, weil er eben deutlich macht, was unser Vertrauen auf die Gnade Gottes in Christus meint. Gott unter dem Zwang von Tatsachen handeln sollte, die durch Menschen so oder so im irdischen Leben geschaffen wurden, ist unvorstellbar. Allein die Freiheit Gottes ist auch niemals tyrannische Willkür. Sie offenbart sich in der uns zugewandten Seite seines Wesens darin, dass er seinem Zorn über die Sünde und dieser Freiheit gibt er Ausdruck, indem das jüngste Gericht eben vor dem Richterstuhl Christi, also nicht vor irgendeinem blanken, großen Gott, sondern vor dem Richterstuhl seines Sohnes Jesus Christus. Und wir können das nur so verstehen, wie wir die Rechtfertigung. Der Mensch wird vor Gottes Gericht gerufen und muss verstummen. Er kann nur noch hören und diese Haltung allein, die dann passiert, ich lese weiter, er kann nur noch hören. Im irdischen Leben ist die entscheidende Frage, ob er hört oder sein Ohr verstopft ist. Die Bereitschaft zum Hören ist Bereitschaft zum Sterben, die Bereitschaft, das verurteilende Urteil zu vernehmen. In einer anderen Haltung können wir auch dem jüngsten Gericht nicht entgegenstehen. Aber diese Haltung allein ist noch nicht unsere Rechtfertigung. Werden wir durch Glauben gerechtfertigt, so nicht wegen unserer subjektiven Glaubenshaltung, sondern wegen des objektiven Glaubensinhalts. Weil dieser Glaube Glaube an Christus ist. Dass wir im jüngsten Gericht vor dem Richterstuhl Christi erscheinen sollen, sagt uns, dass die letzte Entscheidung bei dem liegt, der unseres Glaubens in der Christus, an den wir glauben, weil er unsere Gerechtigkeit ist. Und jetzt komme ich zum Schluss. Es besagt aber auch, dass sie bei dem liegt, der die Begnadigung nicht vollziehen kann, wo das Gehör verweigert wird. Nur, und das ist jetzt der entscheidende Satz, nur wird beim jüngsten Gericht auch das verstockteste Ohr nicht um die Entscheidungsmöglichkeit wiederherzustellen, sondern um sie endgültig abzuschließen. Das war jetzt viel.
Und was meint er mit dem Abschließen, dass ich dann, weil das verstopfte Gehör geöffnet ist, ich plötzlich doch die Gnade Christi annehme? Oder weil ich dann höre, mein Urteil, was sagt ihr zu mir, Herr, und tut nicht, was ich sage, geh weg von mir. Ich werde sagen, ich kenne euch nicht.
Das Ohr auf die eigene Entscheidung.
Ja, also will er damit sagen, dass wenn das jüngste Gericht das Ohr öffnet, ich dann plötzlich doch die Gnade annehme?
Ja, so verstehe ich das.
Das finde ich nicht ganz im Einklang mit der... Also ich könnte jetzt sagen, ich finde es nicht im Einklang mit der Schrift. Im Einklang mit dem katholischen Verständnis ist es eh nicht.
Sie müssen jetzt nicht nett zu mir sein.
Nee, bin ich nicht.
Weil nur, ich wollte mich vergewissern, ob ich ich jetzt wirklich etwas falsch verstanden hatte. Ich denke, der entscheidende Satz ist, nur wird beim jüngsten Gericht auch das verstockteste Ohr
Ja, und das ist natürlich das, was wir irgendwie, das ist, glaube ich, was wir Menschen uns so schwer vorstellen können. Vor allen Dingen wir Gläubigen, gell? Weil man denkt, okay, also ich kann ja in dieser Welt noch, es gibt ja viele Gründe, dass man Gott nicht kennt, verirrt ist und verwirrt und so weiter. Aber wenn man ihn dann sieht, wenn man Christus, den aus Liebe für mich Gekreuzigten sieht, dann kann man ihn doch nicht zurückweisen. So ja. Verstehe ich so ein bisschen sein, dann wird das verstopfte Ohr geöffnet. Dann kann ich doch nicht mehr anders als sagen, och, ich nehme deine Gnade an. Aber also erstmal ein Schriftwort, was ich finde ernstzunehmend ist, dass Jesus sagt in Matthäus 7, 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich, sondern nur wer den Willen meines Vaters tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten gewirkt? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Gesetzlosen.
Weil sie nicht zu diesem Auftreten auch die entsprechenden guten Werke gelebt haben.
Genau, also sie haben vermessentlich den Namen Jesu, im Namen Jesu gepriesen, Dämonen ausgetrieben, Kranke aber letztlich nicht sich bemüht, ein Leben nach dem Wort Gottes zu führen. Und ich glaube, wir sprechen hier von Menschen, die ihn kannten, nicht? Wir sprechen jetzt nicht, was wird mit den armen Chinesen, die nie von Jesus gehört haben und so weiter. Und es gibt ja viele Menschen in Deutschland, die nie von Jesus gehört haben. So, die große Mehrzahl mittlerweile. Aber wenn wir jetzt mal nur von denen ausgehen, mein Eindruck ist hier, dass Jesus diejenigen meint, die eigentlich sagen, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und jetzt kann ich eigentlich leben, wie ich will. Und in der Bergpredigt ist er ja sehr klar, nicht, dass er sagt, das, was ich hier verkünde, das bemüht euch zu leben. Und jetzt zurück zur Anthropologie. Zumindest nach katholischem Verständnis, Freiheit, mich für oder gegen den Herrn zu entscheiden, so lange gegeben, wie ich in diesem Leib, also meine Entscheidung, endgültige Entscheidung, treffe ich in der Sekunde des Todes und dann hoffen und beten wir alle. Und deswegen betet man um eine gute Todesstunde und betet man um Perseveranza bis zum Tod. Wie nennt man das? Ja. Ausdauer?
Ja. Durchhaltung, Durchhalten bis zum Tod, ja.
Die Freiheit hat, glaube ich, was mit unserer leiblichen Verfasstheit zu tun, zumindest für uns Menschen, für die Engel ist das anders. Ein Geisteswesen kann sich mit seiner Freiheit in einer einzigen Sekunde entscheiden, wie wir es von den gefallenen Engeln, dem sich in einer Sekunde gegen Gott in einem englischen Augenblick.
Ja.
Das Geheimnis und auch das Gnade des Mensch, die Gnade des Menschseins ist, dass wir wegen unserer leiblichen Verfasstheit und auch viel geringeren Einsicht in die Schönheit Gottes uns das ganze Leben geschenkt ist, im Zusammenwirken mit der Gnade immer freier zu werden, uns immer mehr für ihn zu entscheiden. Das letztendgültige Ja oder Nein, die letzte Entscheidung fällt in der Todesstunde und damit ist mein Leben, mein Ja oder Nein besiegelt.
Und die Gnade Gottes
verfolgt uns ein Leben lang. In jeder Sekunde, da wir gerufen sind, einen Akt der Liebe zu treffen, wir diese kleinen Entscheidungen.
Ja. Aber ich kann doch nicht die, ich denke, das ist das, was Ehlert meint mit dieser falsch verstandenen absoluten Freiheit. Ich kann doch nicht die Gnade Gottes als ein abstraktes Angebot. Ich muss doch die Gnade Gottes als etwas verstehen, was nicht nur in meine Nähe kommt und was ich dann zu ergreifen, sondern, und damit kommen wir ja zum Heiligen Geist in unserer protestantischen Trinitatiszeit und generell in unserem christlichen Glauben. Wir müssen doch die Gnade Gottes und das Versöhnungswerk Jesu Christi als eines verstehen, was uns ergreift und verwandelt. Mhm. Und das ist ja das, was für die lutherische Theologie, für unser reformatorisches Glauben so zentral ist, dass immer der erste Schritt bei Gott ist, aber dass dieser erste Schritt eben keiner ist, der sozusagen ein Millimeter vor uns stehen bleibt, sondern der in uns eingeht, uns berührt und uns erneuert. Und insofern bleibt, also Sie haben ja, Sie, also gerade mit dem, was Sie aus der Heiligen Schrift zitieren und mit dem, was Sie dann theologisch anbringen, ich stimme Ihnen ja in weiten Teilen zu und doch am Ende immer wieder meine Frage, und ich denke, die klären wir in den nächsten Folgen, heute vielleicht noch für 10 Minuten, der Auseinandersetzung mit dem Heiligen Geist.
Ja.
Denn diese Rolle haben wir noch gar nicht bedacht. Und ich denke, das ist ja einer der entscheidenden Bausteine noch, die uns jetzt fehlen, bei dieser Frage, wer wirkt, wann, wie unser Heil.
Und damit sind wir ja auch bei dem Thema, das Sie vorhin schon angesprochen haben. So wie Sie es jetzt formulieren, habe ich das Gefühl, Sie sind viel katholischer, als Sie eigentlich wollen. Oder was Sie über den Simul Justus und Peccator gesagt haben.
Ja, ja, ja.
Denn genau, Sanden sagen, wir sind immer gleichzeitig gerechtfertigt und gleichzeitig Sünder. Und der Katholik sagt, nein, das Wirken des Heiligen Geistes Genauso wie Sie es gerade gesagt haben, in dem Moment, wo ich beginne zu glauben und sage, Jesus, sei du mein Herr und Erlöser und ich schenke dir alle meine Sünden und ich glaube, du bist für mich am Kreuz gestorben und ich glaube, dass du mich liebst und mich retten willst. In dem Moment, wo ich diese Gnade der Vergebung Gottes annehme, werde ich nicht nur äußerlich gerettet, sondern der Heilige Geist, wir werden tatsächlich, wie es die Schrift sagt, geboren als Söhne Gottes, Söhne und Töchter Gottes, Söhne im Sohn, werden neugeboren als ganz neues Geschöpf und der Heilige Geist bewirkt, dass wir innerlich schon, wie der heilige Petrus später sagen wird, beginnen vergöttlicht zu werden. Also wir werden nicht nur irgendwie adoptiert von Gott, sondern wir werden im Kreuzesgeheimnis Jesu neu geboren als nicht mehr nur Menschen, so wie ein Tier nur ein Tier ist und ein Mensch nur ein Mensch. Die Vergöttlichung beginnt im Augenblick, da ich beginne zu glauben und dann endgültig mit der Taufe und solange ich in der Taufgnade bleibe, die Gegenwart des Heiligen Geistes in mir und wächst die Einheit mit Christus, weshalb ich dann, wenn ich sterbe und ich ein Leben aus den Sakramenten geführt habe, schon so vereint bin mit Christus, dass mich nichts von ihm trennen kann.
Ja, ja, da muss ich aber widersprechen. Also ich glaube genau das nicht. Es ist, die Betonung, unsere Betonung liegt viel stärker darauf, dass die menschliche Natur, immer die menschliche Natur bleibt bis zum Schluss. Mhm. Und dass die große Gnade eben die ist, und da kommt zum Beispiel auch unser Dissens, was Maria betrifft, ins Spiel, die große Rolle, die Christologie mit ihrer Zwei-Naturen-Lehre. Da kommt unsere Abendmahlsvorstellung mit ins Spiel. Mhm. Das hängt alles miteinander zusammen. Der reformatorische Glaube einen großen Bogen um die Überlegungen macht, ob aus dem sündhaften Fleisch durch Gottes Gnade irgendetwas anderes werden könnte. Und da sagen wir immer ganz nein, nein. Was zum Beispiel uns riesengroße Probleme macht, theologisch gesehen, wenn wir über die zwei Naturen Christi nachdenken.
Genau.
Das ist ja für uns unglaublich schwer. Es gibt eine super Lösung, aber es ist ja trotzdem für uns erstmal unglaublich schwer zu erklären, wie göttliche und menschliche Natur zueinander finden, wenn die menschliche Natur fehlerhaft, begrenzt und so weiter ist. Hm. Und wir erklären das über die Allmacht und die Gnade und die Hinwendung und Versöhnung und die Urentscheidung, die bei Gott liegt und nicht durch irgendeine Potentialität, die im Menschen und seiner Natur liegt. Also wir sagen ganz eindeutig, dass die menschliche Natur hat kein Potenzial zur Heiligung, sondern sie findet nur durch Gottes Tun statt. Hat, aber nicht in dem Sinne, dass der Mensch tatsächlich heiliger wird, sondern dass er, das ist das Sprachspiel, dass eben, wir retten uns dann immer zu dieser Formulierung, dass er in Gott hat. Also in dem, was Gott an ihm sieht und mit ihm tut. Also schön, dass wir an diesem Punkt noch. Das ist, denke ich, ein großer, großer Unterschied zwischen uns, was ja dann wiederum beispielsweise in diese Frömmigkeitspraxis hinein, nach der Frage nach den Heiligen, nach der Frage nach dem, was die Aufgabe unseres christlichen Alltags und so weiter ist. Mhm. Alle, die jetzt schon wieder denken, oh, was ist das für ein Glasperlenspiel, was ist das für eine detailversessener Humbug, irgendwie schon, aber wir kommen nur drauf, weil es am Ende wieder die ganz lebenspraktischen Fragen zu was bin ich eigentlich berufen zu tun, zu glauben und zu hoffen. Und das hat eben ganz viel mit diesen, metaphysischen Fragen zu tun.
Und ganz grundlegend mit dieser Frage, ob der Mensch Simul Justus und Peccator ist oder ob die Rechtfertigung in uns eine Verwandlung bewirkt.
Ja.
Und einen fortschreitenden Habitus, also ein festes Verwurzeltsein in der Gnade, weshalb dann eben auch meine Freude über das Erlöstsein größer sein kann und meine Hoffnung, Hoffnung jetzt fast schon im Sinne von Heilsgewissheit,
ja,
ohne dass wir das so sagen, feste Hoffnung darauf, dass ich in den Himmel komme, weil ich ja das Wirken der Gnade schon in mir spüre und es in mir sichtbar wird. Sehr gut.
Mhm. Also Sie als Lehrerin, ich als Hirte, Sie als Professorin, ich als Pfarrer, die Frage eben immer wieder ventilieren, was ist mir und denen mitgegeben, dass sie mit Gott zusammen und wie kann man das lernen, wie kann man dazu einladen, wie kann man sie zum Beispiel andere so ausbilden, dass sie wiederum andere das wirkt oft der Heilige Geist. Ein Aspekt unseres christlichen Glaubens, der in der Regel unterbelichtet ist, wenn Christen etwas nicht erklären können, also falls sie mal etwas nicht erklären können, dann ist es meistens das Pfingstfest. Da ist meistens aus dem Konfirmandenunterricht Geburtstag der Kirche, das gibt es noch so als Schlagwort. Aber, und das ist überhaupt kein Vorwurf an unsere Gläubigen, aber da kommt meistens dann schon die Grenze dessen, was wir von dieser dritten göttlichen Person, und da wollen wir ein bisschen helfen, und ich beginne mit dem, was mir am allerwichtigsten, und dann kommen wir in der nächsten Folge zu den Fragen, und ich sozusagen, das ist nochmal für Sie der Aufschlag, Frau Heeremann, das soll nicht das Schlusswort sein, das ist die letzte Runde, die wir drehen. Es gibt eine fantastische Formulierung von Karl Barth, die mir immer und immer wieder wichtig ist. Es gibt selten, dass Theologie einen begleitet durch die Praxis, weil man relativ oft merkt, so wie Bishop Barron, wir haben da viel gelernt, was wir nicht anwenden können. Und manchmal gibt es etwas, wo man staunt, oh, diese Sätze, diese eine Überzeugung, die begleitet mich als Seelsorger und Prediger die Dienstzeit hindurch. Bei mir sind es ja jetzt auch schon 7 Jahre. Der Heilige Geist ist die erweckende Macht, in der sich Jesus Christus seinen Leib, das heißt seine eigene irdisch-geschichtliche Existenz, die eine heilige, allgemeine, apostolische Kirche fort und fort erneuert. Das ist so für mich ist immer dieses irdisch-geschichtliche Existenzform. Also letzten Endes, so wie es der Korintherbrief sagt, wenn ich sonntagmorgens durch diese knarzende Kirchentür komme und in der dritten Reihe sitzt das Ehepaar, in der vierten Reihe die Mutter mit den 2 Kindern, in der 6. Reihe die 4 alten Frauen nebeneinander, dann die 5, 6 Kirchvorsteher, dann 3 Gäste und sozusagen wir 28 oder wir 34, wir 42, wir sind der Leib Christi. Wir sind die vom Geist zusammengerufen, die hier in dieser Welt, in dieser Zeit, an diesem Ort eine Existenzform sind. Was sagen Sie dazu?
Ja, das sehen wir genauso. Wir haben dieses wunderschöne Kirchenlied.
Ein Haus voll Glorie schauet.
Christus durch die Zeit in seiner Kirche Pilgerkleid wandert. Er ist genauso unter uns gegenwärtig wie vor 2000 Jahren und er ist es jetzt. Dadurch, dass er im Heiligen Geist in uns Wohnung
hat. Ist das ein Haus voll Glorie?
Ich glaube ja.
Nee.
Nein?
Also das darf wirklich jetzt niemand erfahren, deswegen sage ich es hier im Podcast. Das ist ja etwas, was ich seit 3 Jahren bei unserer großen Pfingstpilgerwanderung, nicht Pilgerwanderung, bei unserem großen Pfingstpilgern, Pilgergottesdienst immer zum Abschluss sehe. Ein Haus voll Glorie.
Ja, das liebe ich.
Das kann man, also ich glaube, wir sind über die Zeit der konfessionellen Kämpfe so hinweg, dass ein Haus voll Glorie schaut nicht mehr sozusagen als Kampflied der Katholiken. Aber ich glaube, wenn man vor 50 Jahren jemanden gesagt hätte, der evangelische Pfarrer da in der Nähe von Freiberg, der singt, wären noch Reaktionen. Also da, so als letzte Empfehlung, wir haben heute so viel empfohlen. Wer das hört, der gibt bei Spotify, wenn er jetzt zu Ende gehört hat, ein Haus voll Glorie schaut und lässt sich das vom Kölner Domchor oder weiß ich nicht vorsingen. Ein traumhaft schönes katholisches Kirchenlied und so das eigentlich so, wenn jetzt Großer Gott, wir loben dich ein evangelisches Lied wäre, dann würde ich sagen, es ist das katholische Großer Gott, wir loben dich. Es ist so ein bisschen wie Ein feste Burg ist unser Gott, nur ich glaube, es hat noch viel mehr Evergreen-Charakter als Ein feste Burg ist unser Gott. Es ist wirklich ein traumhaft schönes Lied mit wunderbaren theologisch und geistlich tiefen Bildern und Formulierungen. Also das vielleicht jetzt zum Schluss. Nachdem wir hier seitenweise Werner Ehlert gehört haben, ein Haus voll Glorie schauet, hören wir jetzt. Und das hören wir danach.
Genau, der Geist des Herrn erfüllt das all. Ja, jetzt wird hier zitiert, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Der Geist des Herrn durchweht die Welt, gewaltig und unbändig. Wohin sein Feueratem fällt, wird Gottes Reich lebendig. Da schreitet Christus durch die Zeit in seiner Kirche, Pilgerkleid, Gott lobend, Halleluja.
Und das nehmen wir als Schlusswort. Fantastisch. Haben Sie vielen Dank. In diesem Sinne wollen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören sagen. Danke fürs Einschalten. Wir hoffen, das war heute nicht zu anspruchsvoll. Danke für die tollen Rückmeldungen. Empfehlt uns gerne auf den verschiedenen Plattformen. Empfehlt uns gerne weiter. Wir danken euch für eure Treue und wünschen euch behütete und gesegnete Tage und bis zum nächsten Mal. Thank you.